Christus spricht: Ich bin der gute Hirt. Meine Schafe hören auf meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir, und ich gebe ihnen ewiges Leben. Johannes 10, Vers 11a und 27 bis 28a. Wer will schon gerne ein Schaf sein? Ein pflanzenfressendes Herdentier, eine leichte Beute für Wölfe, wie in den letzten Tagen gerade in Arndorf geschehen. Die Tiere waren handzahm, zutraulich, haben sich streicheln lassen, so bedauert der trauernde Landwirt. Entsprechend ist das Bild von Schafen. Sie sind harmlos, willenlose Opfer, leicht lenkbar. Sie blöken allenfalls ein wenig vor sich hin. So beliebt der Psalm 23 ist, der Herr ist mein Hirte, so verkürzt nehmen die meisten Menschen das zugrunde liegende Bildfeld wahr. Der Hirte mit Stecken und Stab stammt aus dem Bereich der Schafzucht. Aber als ein solches Tier mit seinen betreffenden Eigenschaften versteht man sich nicht, wenn man Gott als Hirten anspricht. Der gute Hirte soll Sorge tragen. Er soll aufpassen. Er sucht nach Verlorenen, pflegt die Verwundeten, schützt vor Angriffen, hält alle zusammen. Solche Motive verbinden die meisten mit dem Leitbild vom guten Hirten. Diese Bilder sprechen eine emotionale Ebene an, die zurückreicht in die frühesten Kindheitstage. Da ist jemand, der mich beschützt und der auf mich aufpasst. Ich fühle mich oft verloren, aber bei diesem einen kann ich mich geborgen wissen. Diese Ebene schwingt immer mit, in jedem Lebensalter. Wir benötigen ein Grundvertrauen, um unser Leben führen zu können. Dieses Grundvertrauen ist momentan hochgradig irritiert und erschüttert. Viele erleben sich als Opfer einer Krise, die unser gesamtes Leben aus den Angeln hebt. Wer will schon gerne ein Schaf und bloßes Opfer sein? Freiheit und Autonomie gehören für die meisten Menschen zu den wichtigsten Werten im Leben. Menschen wollen als selbsttätige und als selbstverantwortliche Subjekte wahrgenommen werden. Unser Grundgesetz ist eine so gute Verfassung, weil in ihm der Freiheit und den Grundrechten ein so hoher Stellenwert beigemessen wird. Im ersten Schock der sich auftürmenden Infektionswellen gab es einen breiten Konsens fast aller politischen und gesellschaftlichen Akteure. Einschneidende Maßnahmen mit großen Einschränkungen bei den Grundrechten wurden beschlossen. Nicht so streng wie in manchen anderen Ländern, aber doch so massiv, dass gesellschaftliches Leben völlig zum Erliegen kam. Für 3 Wochen schien es, als wenn ein neuer Zusammenhalt und eine umfassende Solidarität aufblühen. Mit den Diskussionen und Reaktionen auf die ersten Lockerungen nach Ostern ist dieser Eindruck verflogen. Die Menschen wollen ihr freies Leben zurück. Die Opposition erklärt die Zeit der großen Einmütigkeit für beendet. Sie wirft der Bundeskanzlerin vor, dass sie zu ihrem Souverän, den Bürgerinnen und Bürgern, wie zu Kindern redet, die man im Unklaren lässt. Doch selbst in der Regierungskoalition und zwischen Bund und Ländern werden Reibungsflächen und Konflikte sichtbar. Beim politischen Agieren treten eigene Interessen und erbitterte Streitigkeiten wieder deutlicher ins Blickfeld, so wie sie vor der Krise zum demokratischen Alltag gehörten. Die sozialen Medien werden mit regierungsfeindlichen Videos geflutet, wie sie in der Machart und mit alternativen Fakten aus der Zeit der Flüchtlingswelle bekannt sind. Dabei spielt ein Begriff eine große Rolle, der ebenfalls aus der Tierwelt stammt. Wir müssen eine Herdenimmunität erreichen. Möglichst viele Menschen müssen sich mit dem Virus anstecken. Dabei wird es Opfer geben, vor allem ältere Menschen, Vorerkrankte. Wer will schon gerne Schaf sein? Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Die pastorale Bildwelt aus dem alten Israel mit ihrem Leitbild vom Hirten, dem seine Schafe folgen, passt scheinbar nicht zur heutigen Gesellschaft. Denn sie lebt in demokratischen Auseinandersetzungen, vom gleichberechtigten politischen Streit und vom Ringen gegensätzlicher Standpunkte. Einfach nachfolgen, blindes Vertrauen, die sind nicht gut. Einen Hirten gibt es nicht, der alles weiß und kann. Das macht es so schwierig, mit einem beruhigten Gefühl diese Zeit zu durchstehen. An vielen Stellen fehlen Informationen. Zu entscheidenden Fragen gibt es noch gar keine Erkenntnisse. Die Politikerinnen und Politiker müssen Entscheidungen treffen, bestimmte Wege riskieren, sich gegebenenfalls korrigieren. Die Öffentlichkeit ist ungeduldig und wenig tolerant gegenüber Fehlern. Zu viel steht auf dem Spiel. Das emotionale Bedürfnis schwingt immer mit, dass man sich trotz allem geborgen und beschützt fühlen möchte. Der Wochenspruch für die kommende Woche erweckt den Eindruck, dass er diese Sicherheit leichtfüßig zu setzen versucht. Hier der gute Hirte, da die Schafe, die klaglos folgen. Doch bereits die Angabe der Bibelstelle zeigt, dass da offenbar eine ganze Menge ausgelassen ist. In Johannes 10 gibt es einen mitlaufenden Konflikt, wer und was der gute Hirte ist. Das Gegenbild des schlechten Hirten wird im Rückgriff auf viele Stellen im Alten Testament ausgemalt. Ein schlechter Hirte ist nur auf sich bezogen, sucht den eigenen Profit und Vorteil, lässt die Schutzbefohlenen im Stich. Jesus selbst ist nicht einfach der gute Hirte, der alles weiß und alles kann. Jesus gebraucht das Bild als mehrflächigen Spiegel. In ihm kann man Jesus und sich selbst in immer anderen Facetten erkennen. Jesus ist die Tür, durch die man zu den Schafen eintritt. Nur wenn man ihn und seine Person kennt, bekommt man eine Ahnung, was mit dem Namen des Sonntags gemeint ist. Die Erde ist voll der Güte des Herrn. Jesus ist der Hirte der Gemeinschaft. Er setzt sich mit seiner ganzen Existenz für die Menschen ein. Am Ende ist er das Lamm aus der Offenbarung. Er gibt sein Leben hin für alle Menschen. Er bietet nicht einfach Geborgenheit und Schutz, sondern zerbricht in seinem Leben und in seinem Engagement für die Menschen in Schmerz, Leid und Sterben. Er wird von Gott erhoben in seine Nähe. So tritt Jesus als der gute Hirte fürsprechend für die Menschen ein, damit alle ewiges Leben bekommen. Jesus zu kennen und von ihm gekannt zu werden, das meint kein rational distanziertes Erkennen von etwas Objektivem. Sondern in diesem Erkennen wird man inne, wie man als Erkennender ganz durch das Erkannte, nämlich durch Gott, bestimmt wird. Von dem jüdischen Philosoph Emmanuel Levinas stammt der Gedanke: Die Nähe des Nächsten ist meine Verantwortlichkeit für ihn. Nahen heißt, der Hüter seines Bruders sein. Hüter seines Bruders ist, wer als Leibbürger für ihn eintritt. Die Verantwortlichkeit rührt nicht von der Brüderlichkeit her, sondern die Brüderlichkeit ist der Name für die Verantwortlichkeit für den anderen, die diesseits meiner Freiheit liegt. Indem sich Jesus in seiner Freiheit hingibt für die Menschen, zeigt er diese Brüderlichkeit und holt uns in seine Nähe. Er lebt sie als Verantwortung für uns. Wer seine Stimme hört, wird niemanden mehr als Objekt betrachten können. Weder als willfähriges Schaf, noch als ein Opfer, das man in Kauf nehmen muss für eine möglichst baldige Herdenimmunität. In ihm vergewissern wir uns der Güte Gottes, mit der die Welt erfüllt ist. Diese Güte ist Gottes Liebe zum Kosmos. Sie zeigt sich in diesem Hirten. Er lässt uns Geborgenheit, Nähe und sinnvolles Leben finden. In einer Verantwortlichkeit für den anderen, die jenseits unserer Freiheit liegt. denn die auf seine Stimme hören, sind die Gemeinschaft der Freunde. Der Theologe Jürgen Moltmann hat es einmal so ausgedrückt: Sie leben in der Freundschaft Jesu und breiten Freundlichkeit in der Gesellschaft aus, indem sie den Verlassenen mit Zuneigung und den Verachteten mit Achtung begegnen. Die Güte Gottes in der Welt können wir so immer wieder entdecken, mit dem guten Hirten im Rücken. Bleibt bewahrt. Amen.
Gott ist mein Hirte, Guten fehlt's mir nicht. Auf grüne Augen wird er mich freundlich leiten. Am frischen Morgen Erquickung mir bereiten. Und das Mäntel Yeah.